Wir wissen alle, unser Heiland in dem Himmel, dass du wirklich die Wahrheit für uns bist. Du gehst mit uns zwar manchmal seltsame Wege, die uns nicht gefallen, aber hilf uns zu akzeptieren, dass du unser Gott bist, dass du uns leitest, so wie das für uns richtig ist. Das ist nicht immer gleich zu verstehen, aber wir wissen, dass du keine Fehler machst, dass du wirklich das Beste für uns willst. Nur wissen wir nicht immer, was das Beste ist, und deswegen brauchen wir das Vertrauen zu dir. Und da möchte ich dich bitten, dass du dieses Vertrauen nicht nur für uns, dass wir das Vertrauen zu dir behalten, sondern dass du uns dieses Vertrauen stärkst. Wir würden alle gerne mit dir auf der neuen Erde sein. Wir möchten dich sehen. Wir möchten mit dir reden. Und deshalb schenke uns die Kraft, an deiner Seite zu bleiben, wie wir das in der letzten Strophe gesungen haben, dass wir, wenn das bei uns so bleibt, Frucht bringen können auf dieser Erde, wie lang oder kurz unser Leben auch sein mag. Ich möchte dich bitten, dass du, Bruder Enschke, die richtigen Worte sagen lässt für uns, dass wir getröstet und mit Kraft ausgerüstet werden für eine Woche, die vor uns liegt. Wir sind darauf angewiesen, dass du an unserer Seite bist, uns lenkst, uns beeinflusst zum Guten. Hilf uns, dass wir das geschehen lassen. Amen.
Hallo ihr Lieben, ist euch auch so frisch? Warm angezogen. Ich bin vor 14 Tagen oder vor 3 Wochen in Bergheim zur Predigt gewesen, also nicht im Bergheim, sondern Bergheim-Erft, und da war irgendwas mit der Heizungsanlage nicht in Ordnung. Und da habe ich wirklich während der Predigt kalte Finger und kalte Füße gekriegt. Und dann haben sie gesagt, ja, da fehlte das Feuer in der Predigt. Ich sage, ja, ich weiß nicht. Ich habe etwas erlebt und das hat irgendwie diese Predigt hervorgebracht. Obwohl die Predigt trage ich eigentlich schon seit längerem mit mir rum, aber jetzt durch die Geschehnisse so in der letzten Zeit ist dann die Predigt einmal dann richtig fertig geworden. Es gibt im Internet eine Seite, die heißt Himmlisch Plaudern. Da kann man sich anmelden und man muss da dann aber auch Farbe bekennen, was den Glauben angeht. Das heißt also, man kann sich da nicht einfach nur anmelden und sagen, ja, ich bin, sondern man muss dann auch wirklich sagen, ich bin Freie Evangelische Kirche oder dies oder das oder jenes. Und eben halt auch die Adventisten sind erwähnt und man, wenn man sich dann da anmeldet, dann gibt man sich halt als Adventist zu erkennen. Ich habe da zwei Frauen kennengelernt. Die eine gibt an, sie wäre Adventistin, stimmt aber nicht. Sie ist eine Sympathisantin der Adventisten, geht aber schon seit einem halben Jahr überhaupt nicht mehr zum Gottesdienst, meidet das Ganze auch, kommt vom Niederrhein. Ich habe alles Mögliche versucht, habe sie zu Predigten eingeladen, habe gesagt, ich komme auch vorbei und hole dich ab, brauchst gar nicht selber fahren, weil sie nicht so gerne Auto fährt. Habe ihr ein Andachtsbuch geschenkt, wo jetzt das neue Jahr da war. Stelle aber fest, dass das überhaupt nicht angenommen wird. Im Gegenteil, das ist dann irgendwann gesagt worden, ich möchte keinen Kontakt mehr. Dann habe ich jemanden kennengelernt aus Süddeutschland, die hat in ihr Profil reingeschrieben, ich bin auf der Suche nach dem, was mein Leben sinnvoll macht. Und das ist so ein Satz, der hat mir so richtig auf den Kopf gehauen. Da denke ich so, okay, habe dann so auf meine lockeren Art da einfach mal was hingeschrieben und dann ist da was zurückgekommen und dann haben wir sehr intensiven Kontakt gehabt und ich habe ihr erzählt, was die Adventisten ausmacht, habe dann auf der Adventistenseite geguckt und es gibt tatsächlich in ihrer Stadt eine Gemeinde, habe ihr die Gemeinde, die Adresse geschrieben und die Uhrzeit, wann es losgeht, das war am Freitagabend so um 11. Und am Sabbatabend hat sie mir dann geschrieben, ja, ich habe die Gemeinde gefunden, ich habe nur leider den Text nur oben die erste Zeile gelesen und nicht weiter runtergescrollt. Und somit hat sie die Gottesdienstzeit nicht gesehen, 9.30 Uhr, sie ist dann um 12 Uhr da gewesen, da war der Gottesdienst schon zu Ende. Und dann ist sie so enttäuscht gewesen, dass sie eben halt das verpasst hat, dass sie dann gesagt hat, sie ist dann vor lauter Wut, hat sie so in Anführungszeichen geschrieben, ist sie dann in einen Bücherladen gefahren und hat sich eine Bibel gekauft. Und hat einfach angefangen, in der Bibel zu lesen. Vor lauter Wut. Da denkt man so, hey, das ist doch eine super Sache, ne? Also, so wütend könnten ruhig mal öfter Leute sein, dass sie auf einmal losfahren und sich dann eine Bibel kaufen. Ja, wir haben dann sehr rege darüber geredet, über alles Mögliche. Und ich habe dann gesagt, weißt du, ich schreibe hier auch Andachten für unser Andachtsbuch. Wenn du möchtest, kann ich dir ja mal so eine Andacht schicken und dann kannst du dir die ja mal angucken. Und ich habe mir die Andacht vorher nicht durchgelesen. Ich habe einfach die erste, die ich geschrieben habe, angeklickt und dann als E-Mail versandt weggeschickt. Und das war eine Andacht, die ich da geschrieben habe, die genau zu ihrer Situation passte und die sie wohl so erschüttert hat, dass sie sich da abgemeldet hat. Ich habe keinen Namen, ich habe einen Vornamen, aber ich habe eigentlich gar nichts von ihr. Ich kann also jetzt gar nichts machen. Ja, ich kann nur für sie beten, dass sie jetzt da wirklich bei der Sache bleibt und ich habe keine Ahnung, warum sie sich abgemeldet hat. Sie hat sich nicht verabschiedet, gar nichts, sie war nur auf einmal überhaupt nicht mehr da. Ich sage mir immer, wir versuchen ja unser Möglichstes, aber der Teufel versucht auch sein Möglichstes und ich weiß nicht, wer da mehr tun kann. Man muss da immer so ein bisschen loslassen. Aber letztendlich, was da fehlt, das ist die Konsequenz. Und über die Konsequenz geht eigentlich die heutige Predigt. Im Jahr 605 vor Christus, also es ist schon ein paar Tage her, im Jahr 605 vor Christus haben die Babylonier das Volk Israel in die babylonische Gefangenschaft weggeführt. Unter anderem auch junge Männer, die wohlhabend waren. Bei manchen steht dabei gut aussehende, je nachdem welche Bibelübersetzung man hat. Gut aussehende, wohlhabende Männer sind mit abgeführt worden. Darunter Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. Diese vier Freunde sind ihrer Heimat beraubt worden. Ich habe das mal nachgeguckt auf einer Karte, das sind ungefähr 1000 Kilometer gewesen, die weggeführt worden sind. 1000 Kilometer. Zu Fuß. Zu Fuß. Die sind nicht mit dem Auto oder Zug oder Flugzeug gefahren, die sind zu Fuß 1000 Kilometer weggebracht worden. Also die haben definitiv ihre Heimat verloren. Der Weg von Jerusalem oder von Juda nach Babylon führt durch die Wüste. Und dann kommen die vier in Babylon an, mit vielen anderen Gefangenen. Und es wird sozusagen, ich sage das jetzt mal so ein bisschen menschlich, die Beute wird mal angeguckt. Ja? Also man guckt sich da mal so an, was ist denn da so angeschleppt worden? Ich weiß nicht, wie ich nach 1000 Kilometer durch Teil Wüste gelaufen, wie ich dann aussehen würde. Ich weiß nicht, da gibt es ja auch vermutlich nicht McDonald's und Burger King unterwegs, wo man mal eben was essen kann oder so. Also man wird da schon ziemlich ausgemergelt ausgesehen haben nach diesem langen Marsch. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange die gebraucht haben. Ich habe mal versucht herauszufinden, was ein Mensch denn so am Tag über Dauer zu leisten imstande ist an Kilometern. Da steht zwischen 25 und 30 Kilometern, schafft ein Mensch am Tag. Ja, das heißt also, wenn wir das jetzt auf 1000 Kilometer hochrechnen, dann heißt das 40 Tage, das sind 6 Wochen, die da unterwegs waren. Und dann jeden Tag gelaufen. Ja, also das hört sich schon nach einem ziemlichen Schlauch an. Und sie kommen an in Babylon und sie werden von König Nebukadnezar angesehen und es wird gesagt, mach aus denen Chaldäer. Chaldäer, das ist einmal die Gegend, wo es war, man sagt ja auch Ur in Chaldäa zum Beispiel, ja, wird ja auch gesagt, kennen wir ja auch aus der Bibel. Und diese Chaldäer, das waren unterrichtete Menschen, schlaue Menschen, die am Hof des Königs gedient haben, sage ich mal. Und es wird eben halt aus diesen Menschen Chaldäer gemacht. Sie werden unterrichtet in der Sprache, sie werden unterrichtet in den Gesetzen, sie werden unterrichtet in der Kultur und in der Religion. Aber sie haben doch schon einen Hintergrund. Wie ist das mit diesen jungen Männern? Es ist nirgendwo aufgeschrieben, wie alt sie sind, aber man vermutet überall, ich habe so verschiedene Stellen gefunden, zwischen 16 und 25. Irgendwo so dazwischen wird das gelegen haben. So alt werden sie gewesen sein. Das heißt, die Frage, welchen Hintergrund haben die Eltern geschafft, in ihre Kinder hineinzulegen? In diesen wenigen Jahren, die sie hatten. Ein Beispiel dafür ist ja zum Beispiel auch der Mose. Der ist bei seiner Mutter, bis er entwöhnt worden ist. Und dann geht er zum Pharao. Und er wird bei der Tochter des Pharaos erzogen, aber er hat trotzdem das nie vergessen, wo er hergekommen ist. Und auch diese vier Freunde werden ausgebildet und am Ende der Ausbildung zeichnet sich Daniel durch seine Fähigkeit und durch sein Wissen bezüglich der heidnischen Rituale aus und so wurde er in der Öffentlichkeit bekannt. Das heißt, er hat die Fähigkeit, Träume deuten zu können. Und Traumdeuter waren damals ganz groß angesagt. Und durch das, was er da konnte, ist er Verwalter über die ganze Provinz Babylon und ein Vorsteher über alle Weisen des Landes geworden. Aber das Reich der Babylonier hält nicht ewig und die Meder und Perser kommen als nächstes und sie übernehmen die Regierung von Babylon. Und man sagt, ja, was passiert jetzt mit diesen jungen Fremden? Sie waren ja keine Babylonier. Gehen die jetzt nach Hause? Nee, gehen nicht nach Hause, sie bleiben. Im Gegenteil, es ist bekannt, was für ein guter Minister der Daniel ist. Und der Daniel macht Karriere und er wird wirklich der oberste Verwalter über das ganze Reich. Er ist also quasi direkt nur dem König unterstellt. Der Daniel kann durch seine Position dem Volk Israel es ermöglichen, nach 70 Jahren, so wie es in der Bibel vorausgesagt wurde, er kann es dem Volk Israel ermöglichen, wieder nach Hause zu gehen. Super! Endlich nach Hause, nach 70 Jahren! Und er selber geht nicht mit. Er bleibt in Babylon. Warum? Keine Ahnung. Es steht nirgendwo. Es steht nur einfach, dass er dort geblieben ist. Daniels Treue zu seinem Gott wird ihm aber dann ein großer Fallstrick. Und zwar sehen das seine politischen Feinde, die ihm ins Gesicht lachen, aber hinter seinem Rücken böse Pläne schmieden. Und der Daniel muss dadurch in die Löwengrube. Auch wenn Löwengrube sich für uns nach irgendwie was Possierlichem anhört, ja, ach guck mal da die Löwen, ja, guck mal, dann klopfen wir an die Scheibe, hallo, ja, und können wir nicht mal ein Stück Fleisch reinschmeißen, damit wir mal so sehen, wie das ist, ne, so in Aktion, oder vielleicht ist auch noch ein kleines dabei und die Mama passt auf, wie es auf, so ist die Löwengrube nicht gewesen. Die Löwengrube ist eine damalige Bestrafungsart gewesen. Genauso wie Jesus ans Kreuz geschlagen worden ist, so haben die damals einfach die Menschen da in diese Löwengrube reingeschmissen. Das heißt also, die Löwen kannten es, Menschen umzubringen und zu fressen. Ja, er verliert nicht nur seine Heimat, er verliert nicht nur seine Religion und er wird seiner Jugend beraubt. Man versucht ihn hier sogar umzubringen, auf eine ziemlich brutale Art und Weise. Erst danach fängt Daniel mit seiner Prophetentätigkeit an. Vorher wird alles wie ein Geschichtsbuch aufgeschrieben, er hat dies gemacht, er hat das gemacht, er hat jenes gemacht und danach geht dann die Prophetie in seinem Buch erst los. Als der König sieht, was mit Daniel nicht passiert ist, weil er ist ja in der Löwengrube nicht gefressen worden, die Geschichte kennen wir ja alle, da wird verkündet, dass im gesamten Reich eine Anbetung an Daniels Gott stattzufinden hat. Das heißt also, das, was die Feinde versucht haben, Daniel zu vernichten, ist genau in ein Gegenteil umgeschlagen. Und zwar ist Gott dadurch verherrlicht worden und der Glaube hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Über den Tod Daniels ist überhaupt gar nichts bekannt. Es steht also da überhaupt nichts drin. Das heißt also, in Daniel 10 steht, dass er im dritten Regierungsjahr von König Kyros immer noch gelebt hat. Und das bedeutet, er muss so ungefähr 100 Jahre alt geworden sein. Aber ansonsten ist über ihn nichts bekannt. Das heißt also, mit mehr als 80 Jahren, die er da in Babylon gelebt hat, man sagt, möglicherweise ist er in Susa gestorben, das liegt im heutigen Iran. Und einer weiteren Überlieferung zufolge ist auch sein Grab in Susa und der Ort soll heißen Shush-e-Daniel. Mehr habe ich im Internet dazu nicht gefunden. Kein Bild oder sonst was. Daniel, uns ein Vorbild? Fragezeichen. Daniel, uns ein Vorbild. In Konsequenz. Obwohl er ein Gefangener ist, bleibt er seiner Linie treu. Ich habe drei Begebenheiten herausgefunden und diese drei Begebenheiten möchte ich noch etwas näher mit euch beleuchten. Es kommen also diese jungen Gefangenen, kommen in Babylon an und es wird gesagt, so Freunde, hier im Palast gibt es immer genug Essen. Ja, also esst euch satt, trinkt vom Wein, esst von all dem, was da ist und studiert mal ordentlich, ne? Werdet richtig schlau, in 3 Jahren sehen wir wieder nach euch. Und Daniel geht hin und sagt, möchte ich nicht. Ich möchte Wasser trinken und ich möchte Gemüse essen. Und der oberste Kämmerer hat Angst um seinen Kopf. Das steht in der Bibel wirklich drin. Er sagt, der König wird meinen Kopf von mir fordern, wenn es euch nicht gut geht. Also Daniel, tut mir leid, aus dem Deal, da wird nichts. Ja, ich habe einfach Angst, wenn ihr nur Gemüse esst, dass ihr hinterher spindeldürr wie die Spargelstangen ausseht. Ja, also definitiv, ihr müsst hier einfach was auf die Rippen kriegen. Ja, und wir kennen das ja alle selber. Rotwein, ne? Der macht schön die Wangen rot. Ja, also ihr braucht auch eine ordentliche Gesichtsfarbe. Also das geht nicht, dass ich euch Wasser zu trinken gebe. In der Fremde wird das gesagt. Wie gehen wir damit um? Daniel geht damit um, dass er sagt, pass auf, mein Freund, ich schlage dir ein Geschäft vor. Wir probieren das mal für 10 Tage. Für 10 Tage gibst du uns nur Obst und Gemüse und gibst uns nur Wasser zu trinken und dann schauen wir, was ist. Und der Kämmerer hat Zweifel, aber er geht darauf ein. Und das Ergebnis ist, hey, die sahen besser aus als die anderen. Bleib bei deiner Konsequenz. Wir haben aus unserem Glauben heraus so verschiedene Ernährungstipps bekommen von Gott. Da steht zum Beispiel ganz klipp und klar drin, wir sollen kein Schweinefleisch essen. Das steht da ganz klipp und klar drin. Aber in der Bibel steht nichts, das ist so eine Diskussion, die regt sich immer wieder an. In der Bibel steht aber nichts davon von nicht Alkohol trinken. In der Bibel steht auch nichts drin von nicht rauchen. Und Drogen sind auch nicht erwähnt. Ich muss dann immer so ein bisschen schmunzeln, weil ich sage den Leuten dann immer, und übers Autofahren ist auch nichts geschrieben. Was ist denn jetzt? Dürfen wir deswegen jetzt Auto fahren oder dürfen wir kein Auto fahren? Ja, dann lachen die Leute und sagen, ja, das ist ja auch viel moderner. Ja, ich sage, vielleicht ist das da alles andere auch viel moderner. Vielleicht ist das mit den Drogen ja damals noch gar nicht so gewesen. Letztendlich der Punkt, worauf ich hinaus will, ist diese Konsequenz, die der Daniel da macht, das, was er da, diese Gefahr, der er sich aussetzt, dass er da mit dem obersten Kämmerer, der sagt, also pass mal auf, ich esse das da nicht, was ihr da macht. Ich esse das nicht, was ihr mir hier vorsetzt. Diese Konsequenz sollten auch wir an den Tag legen. Wir erleben das doch immer wieder. Wir sind irgendwo zum Essen eingeladen und wir haben vielleicht aus Versehen vergessen, vorher zu sagen, dass wir ja doch einen eingeschränkten Menüplan haben. Ihr versteht, was ich meine. Und dann stochern wir da in dem Essen rum. Ich weiß das noch, ich bin zum Rouladeessen eingeladen gewesen. Und dann das Erste, was ich gefragt habe, ist, was ist das denn für Rouladen? Ja, natürlich, Kalbsrouladen. Aus nichts anderem Fleisch kann man richtige, vernünftige Rouladen machen. Dann kann ich ja essen. Und dann schneide ich das auf. Oh, da ist ja Speck drin. Was ist das denn für Speck? Ja, was ist das denn für Speck? Gibt es denn Rinderspeck? Nee, also ist das Schweinespeck. So, und dann habe ich angefangen, habe die Roulade da auseinandergeschnitten und habe den Speck daraus gezogen. Ihr könnt euch vorstellen, wie die anderen am Tisch alle geguckt haben. Die Rouladen ist da, aber kein Speck, das gehört doch dazu, das macht erst den Geschmack aus, wo ist denn da die Würze und so weiter. So ähnlich stelle ich mir das hier auch vor, was der Daniel hier macht. Und der Daniel, der sieht gesünder aus als die anderen. Es geht ihm besser als den anderen. Der Daniel ist konsequent. Der nächste Punkt, wo Daniel uns wirklich konsequent ist, das zeigt die Geschichte mit dem Traum vom König Nebukadnezar. Ihr müsst euch vorstellen, geht euch das auch schon mal, dass ihr träumt? Ja, passiert, ne? Und könnt ihr am nächsten Morgen den Traum erzählen?
Manchmal.
Das war so, also für mich ist das immer so, wenn ich wach werde, gucke auf die Uhr, oh, ich kann ja noch eine halbe Stunde schlafen, dann drehe ich mich um und dann träume ich. Habt ihr das auch? So, wenn ich so tief und fest schlafe, eigentlich nie. Aber dann träume ich. Da habe ich auch neulich wieder so ein Mist zusammengeträumt. Also ich habe mich so kaputt gelacht hinterher, weil ich konnte mich noch sehr gut an den Traum erinnern. Dem Nebukadnezar geht das hier ganz anders. Der hat geträumt, der wird wach, der Schweiß steht ihm so dick auf der Stirn, er hat Angst, weil das, was er geträumt hat, war was Schlimmes. Aber er hat es vergessen. Was war das noch? Was habe ich da geträumt? Hey, ich habe doch so viele schlaue Leute um mich rum. Kommt mal alle angetanzt hier. Stellt euch mal alle schön um mein Bett rum. So, und jetzt erzählt mir mal, was habe ich denn geträumt? Und deutet mir das, was ich geträumt habe. Da gucken die den an und sagen, du hast, glaube ich, das Spiel nicht so ganz verstanden, König. Du musst uns den Traum erzählen, dann erzählen wir dir die Deutung. Ja, aber ich habe den Traum vergessen. Ihr seid doch so schlau. Also erzählt mir, was ich geträumt habe und erzählt mir dann, was das, wenn er es mir erzählt hat, was es bedeutet. Ja, das können wir nicht. Wir können nur das deuten, was du uns erzählst, aber wir können dir nicht erzählen, du hast das und das geträumt und das bedeutet das und das. Da wird der König wütend und er sagt, okay, ich lasse alle schlauen Leute umbringen. Alle. Das betrifft dann natürlich auch Daniel und seine vier Freunde. Und Daniel betet zu Gott und sagt, unser Leben ist hier in Gefahr. Du hast doch da bestimmt irgendeine Möglichkeit, wie wir aus der Nummer rauskommen. Und Gott gibt Daniel die Möglichkeit zu erfahren, was der König geträumt hat. Und er gibt ihm die Möglichkeit, dass er das auch deuten kann. Und Daniel geht zum König und sagt, oder beziehungsweise er geht zu demjenigen, der zu dem Scharfrichter, der ausgesandt wurde, die ganzen schlauen Leute umzubringen, die ganzen Weisen, Und zu dem geht er hin und sagt, bring mich zum König, weil ich kann den Traum erzählen und ich kann den Traum deuten. Und er geht zum König und er macht es. Und als der König dann glücklich ist darüber, dass er erfahren hat, was er geträumt hat, und als er glücklich ist zu erfahren, was es bedeutet, da will er den Daniel belohnen. Reichlich belohnen. Daniel, das ist super, was du da gemacht hast. Und dann geht Daniel her und sagt, nee, ich habe das gar nicht gemacht, das ist Gott. Das ist nicht von mir. Mir gilt überhaupt kein Lob, ich bin nur das Sprachrohr. Gott ist derjenige, der das ist. Der Daniel zeichnet sich hier als ein Teamplayer aus. Ja, als ein Spieler in einer Mannschaft. Ich finde das manchmal ganz interessant, wenn man nach so einem Formel-1-Rennen dann zum Fahrer hingeht und sagt, wow, du bist ja so ein schneller Fahrer, und der sagt, nö, ich sitze nur da drin und lenke. Das Team, das ist es. Dann denke ich immer so, ja meine Güte, nimm's doch jetzt an. Sag Dankeschön, sei artig, sag Dankeschön und sag, ja, ich habe da nur meinen Job gemacht. Nein, die Leute stellen sich dann dahin und sagen, ich habe das aber nur hingekriegt, weil die haben mir ein tolles Auto hingestellt und die haben mir blitzschnell die Reifen da drauf gemacht und so weiter. Die Leute bringen sich da in ein Team ein. Und das macht Daniel hier auch. Daniel sagt, ich kann das nur, weil Gott mir das gibt. Auch das finde ich sehr, sehr, sehr konsequent. Ja, die nächste Geschichte habe ich ja schon angerissen, ne? Das mit der Löwengrube. Nur wie kommt es denn überhaupt dazu, dass Daniel in die Löwengrube geworfen wurde? Kennt ihr die Geschichte? Ja. Die sind neidisch auf den Daniel. Dass der Daniel so gut angesehen ist beim König. Und sie überlegen, wie kriegen wir den Daniel an der Hammelbeine, würden wir heute sagen, ne? Und dann haben sie festgestellt und gesagt, er macht keinen Fehler. Wir kriegen ihn nicht über die Nummer, dass wir sagen, guck mal, der Herr Wolf, der hat aber so einen billigen Kredit bekommen. Machte der Daniel nicht. Der Daniel war da nirgendwo angreifbar. Also haben sie eine List angewendet. Weil man muss ja auch den König irgendwie ins Boot kriegen. Das muss ja vom König per Edikt laufen. Und sie gehen zum König hin und sagen, hör mal, wir haben da ein Edikt ausgearbeitet und wir sagen jetzt mal, für 30 Tage soll niemand außer dich anbeten und um einen Gefallen bitten. Keinen anderen Menschen und keinen anderen Gott. Also ich meine, wenn ich da als König da da Langeweile auf meinem Thron habe und da sitze und da kommen meine Untertanen mit so einem tollen Gedanken an, echt, meint ihr, soll ich mal machen? Nur mich? Ja, oh, ich glaube, das gefällt mir. Ja, komm her, gib Stift, ich unterschreibe. Haben die vielleicht anders gemacht mit Stempel oder keine Ahnung. Und Daniel hört davon. Es gibt auf einmal ein Edikt, man darf keinen anderen anbeten als Gott. Man darf niemand anders um etwas bitten als Gott. Und Daniel hat die gute Angewohnheit, dreimal am Tag am Fenster zu Gott zu beten. Naja gut, so Fenster haben ja auch Gardinen, dann ziehen wir halt die Gardinen zu und beten dann. Oder ich muss ja nicht am Fenster beten, ich kann ja hinter der Türe beten. Aber auch hier ist Daniel konsequent. Und er sagt, nein, ich verändere mein Leben nicht. Ich lasse mein Leben so weiterlaufen wie bisher. Sollen die Menschen doch ruhig wissen, dass ich zu Gott bete. Und er betet zu Gott und er wird erwischt dabei und er wird verraten und er muss in die Löwengrube. Und es steht da, dass Darius da erst merkt, was er gemacht hat. Und dass er da erst merkt, dass er von den anderen Ministern aufs Kreuz gelegt worden ist. Dass das eine Intrige war gegen Daniel. Der König hat das selber überhaupt nicht mitgekriegt. Und als er den Daniel zur Löwengrube bringt, der muss eine ganze Nacht da bleiben. Abends haben sie ihn dann da reingelassen. Da hat er gesagt, möge dein Gott dich beschützen. Und am nächsten Morgen war der erste Weg des Königs hin zur Löwengrube. Und gucken, und was ist passiert? Nichts ist passiert. Alles in Ordnung. Daniel lebt. Und er lässt ihn rausholen und die Verräter werden dann da reingeworfen und da machen die Löwen sich sofort über sie her. Also wir sehen, Konsequenz heißt, Gott ist bei uns. Wenn wir konsequent zu Gott stehen, dann steht auch Gott konsequent zu uns. Das Letzte ist das, was ich eben schon erzählt habe. Daniel ist nicht nur Gott gegenüber konsequent, sondern auch den Menschen. Und so bleibt er, trotz dass das Volk freigelassen wird aus der Gefangenschaft, so bleibt er in Babylon und ist auch hier konsequent und ein Treuer und dient weiter dem König. Ihr Lieben, wir kommen immer wieder in Gelegenheiten, wo unser Glaube angegriffen wird. Es kommen immer wieder Situationen in unser Leben, wo wir eine Entscheidung treffen müssen. Und wenn ich mir hier das Leben des Daniels angucke, dann sehe ich, dass der Daniel sich immer für Gott entschieden hat. Selbst als sein Leben in Gefahr war, hat er sich für Gott entschieden. Und das macht mir Mut und das gibt mir Kraft, dass ich das auch machen möchte. Selbst wenn mein Leben in Gefahr ist, möchte ich mich für Gott entscheiden. Und dann sehe ich das hier am Beispiel des Daniels, dass ich sehe, die hungrigen Löwen, denen hält er das Maul zu, eine ganze Nacht lang. Und er errettet ihn daraus. Der Daniel hält sich an die Essensgesetze Gottes und es geht ihm gut. Und Daniel bekommt von Gott ein Talent geschenkt und er weiß genau, wo er es her hat. Und er heftet sich das nicht als goldenen Orden an die Brust, sondern er gibt das an Gott weiter. Und ich möchte einfach nur bitten, Gott schenkt mir diese Konsequenz, so wie Daniel sie hat. Amen. Amen.